Schön war's. Der Gesprächsraum für Leben und Tod, Folge 12 und immer noch zwei Dudes am Mikrofon. In Remseck ist es nach wie vor Fabian. Ich freue mich, dass du immer noch auf der anderen Seite vom Mikrofon bist.
Ja, ich freue mich auch.
Und in Tübingen bin es nach wie vor ich, Thomas Knöller. Und wir beide sind ja auch im Spektrum unserer Tätigkeiten freie Redner. Und deswegen sprechen wir auch heute weiter. Und wir können für uns noch sagen, glaube ich, ja, ist noch Vormittag, guten Vormittag. Du hast ja schon viele Brote für eure drei Jungs geschmiert, die ja zur Schulzeit raus müssen. Also für dich ist ja wahrscheinlich jetzt schon Mittag innerlich.
Ja, genau. Also ich bin schon seit 4 Uhr wach. Nein, natürlich nicht. Wenn ich dann irgendwo hinkomme, dann muss ich mich kurz orientieren. Wie viel Uhr hast du denn? Was kann ich jetzt sagen? So. Und wenn ich da mit einer Studentin oder einem Studenten spreche, der ist gerade erst aufgestanden oder kommt gerade erst heim, ja, muss ich mich anpassen.
Also ich fühle mich ja manchmal immer noch innerlich als Student, obwohl ich es ja gar nicht mehr bin. Aber die kinderfreie Fraktion hier am Mikrofon in Tübingen hat natürlich ein bisschen andere Rhythmen. Ne? Und insofern kann ich vielleicht innerlich noch guten Morgen sagen, weil mich ja niemand an Schlafzimmertür klopft und sagt, so, es muss jetzt so sein. Aber das Schöne ist ja, dass bei der Unterschiedlichkeit der Familienkonstellation wir in unseren Tätigkeiten uns wieder treffen. Also bei deinen Trauerfeiern bist du natürlich am Start und ich bei meinen eigenen. Da machen wir keine Coworking Spaces am Friedhof miteinander. Aber der Austausch ist super. Und beim letzten Mal haben wir drüber gesprochen, was kann man eigentlich alles in die Rede reinpacken? Ja. Wie entsteht die eigentlich auch? So ein bisschen in den Maschinenraum von uns auf dem Schreibtisch und im Vorfeld reinzuspickeln. Und jetzt haben wir gedacht, wir greifen nochmal einen Faden auf. Sorry, ich weiß es nicht mehr genau, welche Folge es war. Ich weiß aber, dass wir über Mut gesprochen haben. Mhm. Über Mut, so zu feiern, wie man feiern will. Und das ist eigentlich sehr nah an dem, was wir heute nochmal aufgreifen wollen. Nämlich, wie kann man sich, wenn das Ding schon freie Trauerfeier heißt, also Freiheit ermöglicht, wie kann man sich denn da gut beteiligen? Wie kann man sich da einbringen? Wie hat man da Raum und Spielräume für Kreatives?
Und zwar als angehörige Menschen, als Gäste der Trauerfeier.
Genau, weil wir haben natürlich gesagt, was jetzt erstmal vermutlich nicht notwendig ist, weil dafür gibt es echt super Bestatterinnen und Bestatterkollegen, die, boah, also ich schlage das selber mal mit den Ohren. Jetzt, ich begleite gerade eine Familie, die haben sich für eine Tree of Life Bestattung entschieden. Das bedeutet, dass die Trauerfeier ist noch mit Sarg. Mhm. Nach der Trauerfeier kommt der Sarg ganz klassisch zur Kremierung. Dann kommt die Asche, die dann aus der Kremierung entsteht, die geht in die Niederlande. Mhm. Dort ist eine Baumschule. Und dort wird dann die Asche in der Baumschule 3 bis 6 Monate zusammen mit einem Setzling in Muttererde gepackt. Und dieser Baumsetzling, der nutzt dann die Muttererde und die Asche des Verstorbenen als Dünger.
Wow.
War ganz interessant, weil die haben zu mir gesagt, nach 9 Monaten kommt der Baum. Also es ist irgendwie wie so eine kleine eigene Schwangerschaft, die da in der Baumschule nochmal vonstatten geht. Dann kommt dieser Tree of Life zurück und dann setzt man diesen Baum in den Garten oder sonst wo halt ein schöner Platz ist. Also habe ich jetzt auch gelernt, Tree of Life. Es gibt natürlich die Erinnerungsdiamanten, wo die Asche gepresst wird.
Ja.
Und man dann ein Schmuckstück hat, überhaupt Schmuckstücke mit der Asche von Verstorbenen. Also da gibt's super viel. Und über all das sprechen wir heute nicht, weil wir gedacht haben, hey, wir sind ja nicht die besseren Bestattungsberater, was es alles auf dem Markt gibt, sondern wir sind ja eigentlich im besten Fall liebevolle Redner, die eben dann, Stichwort Mut machen, vielleicht hier und da ein bisschen anders abzubiegen, vielleicht ein bisschen kreativer abzubiegen, in das, was man auch als Spielräume dann, zumindest unserer Erfahrung nach, in der Trauerfeier hat.
Ja.
Fabian, Stichwort Spielräume. Wo würdest du sagen, erlebst du eigentlich ganz schöne Spielräume oder wo haben dich vielleicht auch Angehörige schon überrascht mit etwas, was sie selbst als Spielraum in der Trauerfeier nutzen wollten?
Also ganz, ganz konkret, wenn ich so spontan antworte, dann ist es tatsächlich alle Elemente oder viele Elemente, wo gerade auch Kinder mit einbezogen sind. Also was ich immer als sehr stark wahrnehme und sehr lebendig und kraftvoll, ist so der Moment, wenn am Grab noch Luftballons losgelassen werden für die verstorbene Person. Das ist dann ja schon was, wo Kinder oft beteiligt sind, aber ich glaube so, eigentlich freuen sich alle darüber. Ne? So, das ist so mal so ein schöner letzter Gruß oder vielleicht auch ein erster Gruß in andere Richtung, ja, vielleicht eher sogar das. Das finde ich immer sehr schön, so dieser Moment, Luftballons hoch und gute Wünsche noch mitschicken.
Vor allem bei den Luftballons kann man das, wenn es passt, wunderschön verknüpfen. Und zwar, wenn die dann mit Helium gefüllt sind, natürlich nach oben steigen, ist ja auch so ein spannender Punkt. Und manchmal sind es vielleicht solche Nuancen, wo wir als Rednerinnen und Redner dann gefragt sind, das einfach so mit anzubieten als Deutung, dass es ja zwei Bewegungen geben kann. Wenn etwas leicht wird und nach oben geht, kann ja gleichzeitig auch das, was im Leben dann, ist ja nicht alles nur leicht gewesen, dass das, was dann trotzdem noch schwer war oder auch trotz schwer bleibt, also Dinge, die unausgesprochen sind, Konflikte, die es gab, wo gehen die hin, wenn der Luftballon so schön leicht nach oben geht und dann einfach zu sagen, so, was ist, wenn, wenn all das Schwere dann Platz in der Erde hat? Ja, weil die Erde, die ist irgendwie, die ist tief, die ist groß, die ist weit, die ist geduldig. Und dann eben auch so ein Bild anzubieten und zu sagen, ja, vielleicht gibt es ja auch gerade so als Gefühl für den Verstorbenen beides. Etwas, was irgendwie leicht werden will und trotzdem auch einen Platz hat, dass alles, was auch noch schwer ist, auch einen Ort kriegt.
Ja.
Dann ist dieser Moment, in dem der Luftballon steigt, eigentlich eine Doppelbewegung. Was Leichtes geht nach oben und was Schweres geht nach unten in die Erde. Und sowas kann ganz liebevoll wirken, weil ja dann auch der Mensch, der dann als Gast bei der Trauerfeier da ist, dann für sich gerade selber entscheiden kann, was brauche ich gerade mehr. Ja, also es darf beides sein, aber brauche ich vielleicht gerade mehr die Leichtigkeit und hilft es mir, meinen Blick mit dem Luftballon nach oben ziehen zu lassen oder hilft es mir vielleicht auch, die Augen zuzumachen und so über das Herz und über die Füße und die Fußsohlen irgendwie alle Schwere jetzt auch in die Erde abfließen zu lassen und zu sagen, so, hier darf es vielleicht in Frieden ruhen. Und dann entsteht was, was dann in der Situation eine Kraft entwickelt.
Da noch ein ganz kleiner Praxistipp für alle, die gerade zuhören. Ich habe es schon einmal bei einer Trauerfeier erlebt, dass zum einen im Trubel völlig verständlich untergegangen ist, die Luftballons vorher mit Helium zu füllen. Das heißt, wir waren dann schon am Grab und dann dachte ich so, okay, wo sind die Luftballons? Und dann haben wir quasi am Grab dann noch die Luftballons mit Helium gefüllt, was dann irgendwie nochmal 15 Minuten gedauert hat, wo ich dann halt so dachte, ja, ich muss jetzt hier nicht in Stress kommen, ich habe keinen Anschlusstermin, ich bleib jetzt hier stehen. Der Friedhofsmitarbeiter fand so ein bisschen semi. Der dachte so, ich gehe alles von meiner Zeit ab. So. Und dann war da aber zu wenig Helium drin irgendwie. Und die sind dann nicht richtig hochgeflogen. Und dann sind die so ein bisschen zur Seite weggeflogen. Und dann war da halt ein Zaun. Und dann sind alle hinterher und haben das so versucht, über den Zaun zu tun. Ne, das ist natürlich, sag mal, so ein Ritual lebt natürlich auch davon, dass es halt auch wirkt. Also deswegen, weil so ein Praxistipp zu gucken, dass die auch gut hochsteigen können.
Ich habe kurz gedacht, du würdest jetzt Luft holen, die Geschichte so zu erzählen, dass du dann mit dem Helium am Schluss am Grab noch mit Heliumstimme dann die Abschiedsworte gesprochen hast.
Ich habe gerade auch gedacht, so, weil du, als du erzählt hast, so, ja, das ist natürlich, man füllt die ja mit Helium. Und dann dachte ich so, ja, genau, man kann ja aber auch schön. Also wenn es passt, Stichwort Mut, das kann ja auch sein, wenn es da irgendwie eine Verbindung gibt, vielleicht ein gemeinsames Erlebnis oder so, oder das passt sehr gut, ist doch auch schön.
Also wir sind offen dafür, wir würden auch auf Anfrage Worte am Grab mit Helium sprechen, wenn es ausdrücklicher Wunsch
der Familie ist. Aber nicht die ganze Rede.
Nee, das ist ein bisschen, da müssen wir natürlich auch den Gesundheitsschutz unsererseits ernst nehmen.
Also das so als ein Thema, ja, Luftballons. Übrigens ganz kurz, vielleicht kann man sagen, bei dir, Thomas, im Hintergrund, wenn ihr euch wundert, warum es heute so rauscht, das ist eine Baustelle. Da wird gerade, auch wenn in Deutschland nichts vorangeht, ne, wie wir alle immer sagen, so, also geht ja nichts voran, in Tübingen, es ist die Baustelle, die alle vermissen.
Innovationsbaustelle, weißt du, es sich rund um Glasfaser rankt.
Ah, toll. Schön.
Also, in Tübingen geht was voran. Ja?
Stichwort Innovation.
Ja, stimmt. Da sind wir ja eigentlich wieder mitten im Thema. Ich fand, ganz ehrlich, jetzt würden vielleicht manche sagen, ja, habe ich schon erlebt, ne? Also, dass man den Sarg bemalen kann. Und ich bin auch ehrlicherweise sehr froh, dass mittlerweile viele um diese Möglichkeit wissen und sie auch nutzen. Also sprich, dass man sich als Angehörige treffen kann. Die Bestatter bieten dann meistens einen Raum an, sagen, hier sind Farben, sie können so lange malen, wie sie malen wollen.
Ja.
Ist auch, weil du vorhin ja auch Beteiligung von Kindern gemeint hast, ein ganz, ganz wertvolles Element, Kinder in ihrer Kindlichkeit zu aktivieren. Weil natürlich ist für ein Kind Fabian, wer wissen, wer weiß es besser als du mit drei Jungs, nicht unbedingt das Setting, sich auf den Hosenboden zu setzen und irgendeiner Frau oder irgendeinem Mann vorne zuzuhören, die dann was sagen. Es funktioniert vermutlich ein bisschen anders in der kindlichen Wahrnehmung. Abgesehen davon, dass Trauer von Kindern heißt, so habe ich mir das zumindest mal gemerkt, Fabian, Kinder springen in die Pfütze. Also wenn Trauer eine Pfütze wäre, dann springen die rein, sind dann ganz in dieser Pfütze und dann springen sie auch wieder raus.
Ja.
Erwachsene würden im Bild gesprochen eher in einen See eintauchen und in diesem See auch sich länger aufhalten. Wenn die Trauer für Erwachsene ein See ist, dann ist er für die Kinder eine Pfütze, die springen da rein, die springen da wieder raus. Und dieses Malen und Bemalen von Sarg oder auch von Urne ist so eine ganz liebevolle, unter Anführungszeichen, Pfütze, wo die reinspringen können, wo die auch ein Bild, das sie mit dem Menschen, mit dem Opa oder auch mit einem Geschwisterkind oder mit einem Elternteil verbinden. Und daher ganz, ganz großes Ausrufezeichen hinter die Möglichkeit, auch den Sarg selbst zu gestalten. Abgesehen davon, ne, jetzt brauchen wir nicht alles auf Kinder schieben. Und es tut auch Erwachsenen gut.
Ja.
Was ich selber erlebt habe, Fabian, wo ich auch sagen würde, wow. Tatsächlich eine Familie, wo ein Familienpapa gestorben ist und den kannte auch im Ort jeder. Also wie ein bunter Hund. Und deswegen war klar, es kommen richtig viele Menschen. Und die Familie hat sich selber, ohne dass jetzt da irgendwie wir als Redner oder so irgendwas gesagt haben, gar nicht. Die haben von sich aus gesagt, wir wollen das machen. Wir wollen, dass der Sarg bemalt wird. Aber die haben das, und das fand ich extrem cool, die haben nicht gesagt, wir gehen da zum Bestatter und machen das quasi in einem Raum dort, sondern die haben gesagt, machen wir am Friedhof. Mhm. Wir machen quasi, bevor die Trauerfeier für alle Gäste losgeht, laden wir schon 2 Stunden vorher ein. Also das heißt, 2 Stunden vor der Trauerfeier war die Aussegnungshalle offen, der Sarg stand da, es lief eine Playlist im Hintergrund mit der Lieblingsmusik vom Verstorbenen. Und dann war das wie so ein offenes Haus. Ne? Also jeder, der wollte, konnte in diesen 2 Stunden vorher kommen und auch diesen Sarg mitgestalten. Also das war gar nicht exklusiv für die engsten Angehörigen, sondern das war geöffnet für alle, die ihrerseits Anteil nehmen wollten. Und ich war circa eine Stunde vorher da, also ne, alle 2 Stunden nicht, aber so eine Stunde vorher dachte ich mir, ich will das mal auf mich wirken lassen. Und was mich an dieser Idee bis heute so berührt und geflasht hat, war, dass durch diese 2 Stunden Zeit die Musik, und es haben auch nicht alle den Sarg bemalt, also manche standen einfach nur da und haben geguckt, wie andere diesen Sarg bemalen, aber es hat zu einer ganz besonderen Atmosphäre geführt. Es sind manche Zweier-, Dreiergruppen haben sich eingefunden und haben entweder am Sarg gemalt, daneben standen 2, 3 Leute, die sich als Gruppe so erstmal gegenseitig gestützt haben, umarmt haben, sich Trost zugesprochen haben, auch über den Verstorbenen gesprochen haben, so weiß ich noch damals. Und da es war nicht wild, sondern es war irgendwie herzlich und auch vergleichsweise unkrampfig.
Ja.
Du hast immer gemerkt, wenn jemand gerade neu kam und in diesen Raum kam, der war erstmal irritiert, so, kenne ich nicht. Irgendwie so, ja doch, also ich weiß, ich bin auf dem Friedhof, ich weiß, es ist die Aussegnungshalle, ich weiß, wer da gestorben ist, ich weiß, dass das der Sarg ist. Aber ein Teil hat auch immer gesagt, so, ich check's gerade nicht, warum malen die da? Also intellektuell wussten sie es natürlich, aber emotional, warum malen die da? Warum stehen die da? Warum ist hier irgendwie so eine entspannte Atmosphäre? Ich kenne das nicht, dass es irgendwie auch schön ist, ja, dass die Musik irgendwie angenehm ist, dass es hier irgendwie ja, fast herzlich zugeht. Und das hast du gemerkt, immer wenn jemand neu kam, war der kurz liebevoll verstört. Und dann hat sich aber diese Atmosphäre auch auf die Neuankömmlinge übertragen. Ja. Und dann ist es so eine ganz entspannte, liebevolle Gemeinschaft gewesen. Auch natürlich traurig, um Gottes Willen, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber so unter einem entspannt, liebevollen, warmherzigen Vorzeichen. Und diese Zeit, ich habe eine Stunde davon miterlebt, und dann bis zur Trauerfeier hat dazu geführt, dass in dem Moment, in dem nur die Trauerfeier losging, eine ganz klasse Energie hatte, weil es sich nicht mehr nach Kaltstart angefühlt hat. So nach dem Motto, jetzt geht irgendwie Musik los, dann rollt jemand den Sarg rein und irgendwie ist dann so für alle so mit so einem Holzhammermäßig, boom, jetzt geht's los. Und es waren alle waren schon eingegruft und dann war es so, ah ja, alles klar, so, jetzt geht's los. Und das hatte ich davor noch nie so erlebt und in meinen Augen war der Schlüssel dafür, dass es halt eben für die Familie gepasst hat, eben auch zu öffnen und dafür sich Zeit zu nehmen und auch Zeit anzubieten. Unter dem Stichwort Beteiligung fand ich das eine so klasse Erfahrung, wo ich sagen würde, ja, muss man natürlich immer schauen, passt es für uns als Familie, wenn man über sowas nachdenkt, aber Stichwort Mut. Ich würde auf jeden Fall Mut machen, da ganz genau hinzugucken, ob das nicht auch was sein könnte.
Also wo du es gerade jetzt so erzählt hast, habe ich auch gemerkt, dass ich schon auch, nur vom Erzählen, ich kannte ihn ja nicht und ich war nicht dabei, aber da habe ich echt auch so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil das sehr, sehr schön ist. So die Vorstellung, du hast, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch mal so das Stichwort begreifen genannt, ne? Und das sind so, finde ich, so Elemente, also den Sarg anmalen, auch die Urne anmalen, auch wirklich nochmal hinzutreten, auch nochmal Kontakt aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um so begreifen zu können, weil sonst ist es, wie du sagst, wirklich so ein Schock, sag ich mal, ne? Wenn dann im Moment, wo es losgeht, dann wird der Sarg reingefahren. Da sind ja bei manchen Friedhöfen ist dann noch ganz klar, der Sarg wird reingefahren und dann zack, bumm, so. Und also wenn es so eine Onboarding-Phase auch gibt, sage ich jetzt mal, ne, das ist schon viel wert. Und natürlich auch, dass es so diese Buntheit auch kriegt, ne? Es ist ja klar, oft ist es so, alle sind dann irgendwie in Schwarz gekleidet und dann sind ja viele Trauerhallen in der Regel, es ist ja auch nicht so, dass man da sagen könnte, da könnten wir jetzt auch gut einen Kindergarten unterbringen, so farbenfroh und lebendig, wie das hier gestaltet ist. Das ist ja toll, das können wir multifunktional nutzen. So ist es ja nicht, also das ist ja schon auch sehr trist. Und dann finde ich, ist es schon schön, wenn das dann so, ja, auch so eine Buntheit kriegt, in all der Trauer, aber so mit Blick auch auf alles, was kommt. Ich habe mich gerade nur gefragt, je nachdem, wo du auf dem Friedhof bist, sind die ja so ganz streng, da darfst du dann keine Blumen rein und so. Naturfarben wahrscheinlich. Egal, Entschuldigung, weil es nur jetzt ganz, wirklich ganz ernst gemeinte praktische Frage auch. Meinst
du, wir müssen mal einen Best-of mit Friedhofsordnungen machen?
Oh Gott. Aber das ist ja auch eine Idee von uns, dass wir mal mit jemandem unterhalten, der auf dem Friedhof arbeitet auch.
Stimmt.
Das werden wir auch in einer der folgenden Folgen mal angehen. Ja, also Luftballons, Sarg gestalten. Natürlich finde ich persönlich, wenn es so um das Thema Abschied geht, finde ich nach wie vor, es ist ein großer Klassiker, aber es ist, finde ich, ein sehr starker Klassiker, ist so eine Kerze anzünden zu können. Also dass ich als Angehörige, vielleicht davor, finde ich auch so, unter der Prämisse Onboarding auch ganz schön, haben wir auch schon 2-3 Mal gehabt, dass wir dann davor so die Kerzen verteilt haben und dann konnte jeder, wer wollte, konnte noch die Kerze schon anzünden, dann kann man so ein bisschen in Ruhe ankommen, so schon drinnen vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen oder eben im weiteren Verlauf dann, wenn man rausgeht, ne, wenn es eine Trauerfeier ist, man geht nicht direkt ans Grab, sondern der Sarg bleibt da, dann ist es auch, finde ich, sehr schön, da nochmal so ein kleines Ritual zu haben und beteiligt zu sein, auch Abschied nehmen zu können, wenn dann der eigentliche Abschied auch im engsten Familienkreis dann zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet.
Stichwort Kerze, du hast ja gerade das Beispiel gesagt, so man stellt die schon mal bereit, wenn man ankommt und hat dann eine Onboarding-Phase. Mhm. Ich finde, man kann auch das ganz gut in die Mitte der Feier nehmen, also circa, ne? Ja. Pi mal Daumen in die Mitte der Feier nehmen. Klassisch wären, man kann natürlich Teelichter nehmen und die Ausstellung, die geben. Es gibt aber auch so ganz dünne Stabkerzen.
Ja, die sind toll.
Wenn man dann eine große Schale hat, die man mit Sand gefüllt hat, dann kann man da diese Stabkerzen auch reinstecken. Und ein ganz interessanter Moment kann auch sein, letzte Folge haben wir über, was muss in die Rede rein, aber eben Erinnerungen. Die Rede ist ja im besten Fall gespickt mit ganz schönen, mit herzlichen Erinnerungen an den verstorbenen Menschen. Und es ist ja, immer so, also mit immer muss man vorsichtig sein, aber ich finde tatsächlich ist es ja immer so, dass selbst die beste Rede, die wir halten, kann gar nicht alles an Erinnerungen aufrufen, die es gibt. Ja. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das schaffen wir nie. Also wir schaffen vielleicht einen guten Ausschnitt. Und jetzt ist es ganz interessant, dass man ja am Ende der Rede ja auch sagen kann, hey, vielleicht sind ja ganz viele Erinnerungen wach geworden, die jetzt in der Rede gar nicht vorkamen, die aber jetzt jeder, der da ist, hat ja seine eigene Erinnerung. Und was wäre, wenn für diese vielen Erinnerungen, die jetzt zusätzlich wach geworden sind, eine Kerze brennen kann? Und dass es deine Einladung ist, wo kann man ja Musik im Hintergrund laufen lassen, ja, dann nach dieser Traueransprache die Gäste bewusst einzuladen, nochmal nach vorne zu kommen. Wer will, kann die Urne oder den Sarg berühren, nochmal zum Bild gehen. In der Regel bringen die Angehörigen ein Bild mit oder lassen eins entwickeln, das auf einer Staffelei oder einem Rahmen steht. Und dann eben nochmal ganz bewusst eben nicht nach unten ins Grab schauen, sondern noch in der Feier auf Augenhöhe, Bild, Sarg, hingehen, einen eigenen Moment haben und dann eben auch eine Kerze anzuzünden. Und dann füllt sich so nach und nach diese Schale oder dort, wo die Kerzen dann stehen dürfen, füllt sich das mit mehr Licht. Und das ist eigentlich so ein schönes Symbol, weil man ja dann auch sieht, ja, dadurch, dass man sich erinnert, wird was heller, wird was wärmer. Und je mehr sich erinnern, desto heller wird's. Je mehr sich erinnern, desto wärmer wird's. Und eben nicht nur am Anfang ist es schön, man kann die auch am Anfang ausgeben und dann in der Mitte anzünden, das geht auch. Aber vor allem finde ich das schöner, als es am Ende zu machen, weil wenn man dann am Ende zündet man eine Kerze an und eigentlich geht man dann und nimmt irgendwie diese Wirkung, die es hat, nimmt man gar nicht mehr wahr. Und gleichzeitig dürfen dann die Kerzen für all das stehen, was gar nicht ausgesprochen wurde, aber trotzdem dadurch eine Sichtbarkeit bekommt. Ja. Und da werden Kerzen, finde ich, wunderschön.
Es braucht natürlich seine Zeit, ne, das muss man halt wissen, weil da sind wir auch wieder bei der Friedhofsordnung, wenn du halt in der Trauerhalle eine halbe Stunde Zeit hast. Davon redet der Redner schon 15 oder 20 Minuten, dann willst du noch Musik hören. Da schlackern die Friedhofsmitarbeiter schon wieder mit den Ohren. Aber ich finde es auch, also ich finde es, wenn es geht, ist es in der Mitte der Feier sehr schön. Oder auch wirklich am Anfang, ne? Also dieses, dass mehr und mehr eben die Kerzen brennen, ja? Dass ich eben nicht nur rausgehe und dann mich verabschiede. Und es ist ja auch so dieser Aspekt, dass ja schon eine Kerze reicht, um einen dunklen Raum zu erhellen. Das ist ja, finde ich, auch ein schöner Gedanke, ein schönes Bild.
Und im Neudeutsch sagt man ja, the trend is your friend. Wenn es unter Anführungszeichen so, dass es einen Trend gibt, dann würde ich schon sagen, der, dass Trauergesellschaften kleiner werden. Also, dass irgendwie mehrere hundert Leute zu einer Trauerfeier kommen, das gibt's. Bei mir ist es die Ausnahme. Die Regel ist, dass es vielleicht so um die 30 Personen sind. Mal weniger, mal ein bisschen mehr.
Ja.
Und wenn man jetzt zuhört und merkt, hier, wir sind eh eher eine kleinere Trauergesellschaft, dann ist ja auch so ein Element mit Kerzen und Musik im Hintergrund, das auch Zeit braucht, definitiv, sagst du, da sagst du den richtigen und wichtigen Punkt. Dann kann man es aber auch gut machen, ne? Also, weil ich finde, so 20 Raum für 20 Leute, die eine Kerze anzünden, das ist allemal da. Da, ja, sprengt man nicht mal die Päbet halbe Stunde, die man manchmal auf Friedhöfen eingeräumt bekommt. Und jetzt noch ein kleiner Spoiler-Trick. Man kann, wenn einen das jetzt nicht finanziell in den Ruin treibt, dann kann man ja auch Doppelzeiten buchen. Also das ist manchmal auch so der Trick, dass man halt dann sagt, komm, lass uns eine Doppelzeit buchen, also zwei halbe Stunden oder vielleicht eine Überlänge buchen, wie auch immer das der Friedhof handhabt, weil dann sind wir einfach nicht so reingezwängt in Korsett, dass wir da irgendwie nach einer halben Stunde auch wieder rauslaufen müssen. Weil ich finde, so ein Leben ist es schon wert, dass man es nicht einfach in einer halben Stunde durchversperrt. Ja. Und da, finde ich, ist eine Doppelzeit echt, echt gut investiertes Geld.
Ja.
Ist auch für uns als Redner viel entspannter.
Das stimmt.
Aber nochmal, wir kriegen es, also wir machen natürlich auch alles, um es gut in einer halben Stunde zu schaffen. Aber ich würde immer sagen, wer kann, sollte schauen, dass er vielleicht so 45 bis 60 Minuten hat. Dann kommt auch meiner Erfahrung nach was richtig Schönes zustande.
Ja.
Fabian, wie geht's dir mit der Erfahrung, wenn Angehörige selber in der Trauerfeier sprechen?
Das fand ich bisher immer sehr, sehr schön und rund und sehr bewegend. Also ich mach's dann gerne so, wenn die fragen, wann ist denn ein guter Zeitpunkt, dann schlage ich vor, dass ich zuerst rede und die Angehörigen sprechen, weil wenn ich irgendwas sage, was die dann nachher aufgreifen, ist es nicht so wild, aber es wäre blöd, wenn die was sagen und ich danach rede und dann wird es wiederholt, weißt du, wie ich meine? So, also man hört es dann nochmal auch von den Angehörigen aus einem sehr persönlichen Blickwinkel. Ja, ich als Redner kenne die Person von 2-3 Stunden Erzählung im Trauergespräch und dann kommt jemand, der da ganz nah dran ist. Muss man auch wollen als Angehörige was sagen, weil natürlich immer die Emotionen da sind. Aber also erfahrungsgemäß, ich spreche jetzt sehr technisch, es tut mir leid, aber funktioniert es immer sehr gut. Ich erlebe es oft so, dass es dann auch so eine Erlaubnis ist für die anderen Gäste, auch Emotionen zuzulassen. Ne? Also wenn dann vorne, weiß ich, die Tochter des Verstorbenen steht oder die Frau oder die Enkelin und auch mit der Fassung ringt, dann ist es auch nochmal so, ja, so eine Erlaubnis, wie gesagt, jetzt auch selber, du sagst immer so schön, sich nicht zusammenreißen zu müssen. Von dem her finde ich das immer sehr, sehr toll und sehr bewegend und auch sehr wertvoll.
Ich finde einen guten Test, mit dem arbeite ich selber für mich auch. Sich das einfach in diesen ganz bekannten drei Kreisen vorzustellen und zu sagen, so, es gibt die Komfortzone. Ja, und ich glaube, niemand ist bei einer Trauerfeier in seiner Komfortzone, weil das einfach kein Moment für Komfort ist. Und dann bei dem Punkt, was sprechen, ist die Frage, bewegen wir uns jetzt dann im zweiten Kreis, also im Kreis der Herausforderung, oder gehen wir eigentlich dann schon in den dritten Kreis, also in den Kreis der Überforderung? Also wenn die Dosis der Herausforderung zu viel wird, dann kippt's und dann kippt's in Überforderung. Und ich frage dann immer, wenn Sie sich's vorstellen, Sie würden es machen, etwas zu sagen. Manchmal kommt so, eigentlich ja schon, und dann gibt es so, ich weiß aber nicht, ob ich das pack. Ist ganz oft eine Reaktion, die ich bei Angehörigen wahrnehme. Oder die andere Reaktion ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und bei dem ersten, ich weiß nicht, ob ich es pack, dann sage ich immer, okay, ist es Komfort, ist es sicher nicht, aber ist es eine Herausforderung oder kippt es in eine Überforderung? Und wenn es sich nach Überforderung anfühlt, dann lassen wir es. Also um Gottes Willen, also es geht nicht darum, jetzt sich irgendwie in den Bereich reinzuschießen, wo man irgendwie merkt, der tut mir nicht gut.
Ja.
Aber wenn man merkt, eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ist es unter Anführungszeichen nur eine Herausforderung, dann würde ich sagen, ja, aber dann, wenn es eine Herausforderung ist, so wenn ich bei der Gelegenheit, wann denn dann? Und dann würde ich eher, wie du auch sagen, so, das ist, wenn jetzt die Gäste sehen, dass ihnen mal die Stimme wegbricht oder dass Tränen kullern oder dass die Umfassung ringen, da sagt ja niemand, also, das ist aber ein schlechter Vortrag. Sondern da wird ja jeder sagen, ja klar, also ja, klar. Wie soll man sich denn auch sonst fühlen, ja, wenn man jetzt gerade über seinen Papa oder seine Mama oder seinen Opa spricht.
Ja.
Und alle würden eher sagen, wie krass,
ja,
Chapeau, ich wüsste nicht, ob ich da jetzt stehen könnte und was sagen. Also das ist ja so eine Mischung aus Bewunderung und Erlaubnis und Freigabe, dass ja dann vielleicht bei einem selber auch was kullert. Und das, wenn man merkt für einen selber, ich bin da gerade eher unter Anführungszeichen nur in der Herausforderung, dann kann sich's echt lohnen, sich diese Herausforderung zu stellen, weil den größten Gewinn haben ja nicht die Gäste. Ich finde, den größten Gewinn hat die Person, die etwas sagt, weil dann etwas so rauskommen darf, wie es in einem selber ist. Und es gibt halt Menschen, für die ist es nicht gut. Ja, weil die sagen, ich möchte nichts leisten müssen, ich möchte hier nichts performen müssen, ich möchte einfach da sitzen und Zeit für mich und meine Trauer haben und dafür engagiere ich auch jemanden, damit ich genau diese Ruhe und diese Konzentration auf mich habe. Richtig so. Aber es braucht eben auch unsere Professionalität, die sagt, was wäre, wenn du natürlich jemanden engagierst, der den Raum hält, der moderiert, der die Übergänge macht, der auch eine Ansprache hält. Aber genau weil es jemand für dich hält, hast du vielleicht genau diesen Freiraum, etwas ganz dosiert an der einen oder anderen Stelle beizutragen, weil du merkst, du musst dich nicht um den Rest kümmern. Der Rest ist in guten Händen und jetzt entsteht ein Freiraum. Und es gibt halt eben auch Menschen, für die es total heilsam sein kann, wenn sie sich beteiligen. Und die Kunst ist irgendwie rauszufinden, welcher Mensch ist man da? Eher die, ich möchte meine Ruhe haben dürfen oder ich möchte mich auch beteiligen dürfen. Und dann halt eben zu schauen, wo passt es gut rein.
Ich habe auch einmal tatsächlich schon, da hat der Sohn noch gesprochen und der war sich dann so ein bisschen unsicher, ob das passt und hat mich dann gefragt, ob ich mal drüber gucken könnte, was ich eigentlich sonst nicht wichtig finde. Ja, die Worte, die dort gesagt werden, ob die jetzt aufgeschrieben sind oder spontan, die sind richtig, ne? Aber ihm war es einfach wichtig.
Hast du dann die fehlenden Kommata markiert?
Ja, natürlich. Und so. Also, sorry, kannst du so nicht machen. Da bin ich tatsächlich nochmal so drüber gegangen und habe dann, glaube ich, so ein bisschen umgestellt, wo ich dachte, so könnte ich es mir runder vorstellen, so, weil das ja auch der Auftrag an mich war. So. Also das ist schon was ich auch dann mache, wenn ich gefragt werde. Aber ich sage das nicht proaktiv, dass ich sage, also gell, wenn Sie wollen, dass ein Redecoach nochmal drüber geht, dann schicken Sie es mir einfach. Ja, ich schreibe es dann nochmal separat auf. So ist ja nicht, ja. Also ich biete ja auch nicht Lampenfiebertraining dann noch an. Sag so, dann mache ich da nicht noch einen zweiten Umsatz oder so. Nee, also das finde ich schon auch ganz gut, das nochmal auch anbieten zu können. Ich gucke gerne nochmal drüber, wenn es Ihnen wichtig ist, wenn das von den Angehörigen kommt. Aber sonst ist es schön, das, was gesagt wird, ist richtig.
Ja, das unterstreiche ich fett. Was gesagt wird, ist richtig. Ich würde vielleicht noch mit zu den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach ein Punkt bei dem Thema, was kann man sagen, tatsächlich rausstreichen wollen. Natürlich, ich habe schon erlebt, dass Angehörige ganz kunstvoll und eloquent die ganze Lebensgeschichte nachgezeichnet haben. Das war ein Mensch, fast 100, ist in Indien geboren, als es noch einen Maharaja gab und ist dann irgendwie nach Kalmbach irgendwie in Schwarzwald gekommen und irgendwie hat dazu diese Wegstrecke nachzuzeichnen, das war irgendwie grandios, das hat der Sohn gemacht und ich stand da selber mit den Ohren geschlackert. So, und ich meine eben, das ist nicht die Benchmark, also das soll nicht irgendwie die Marke sein, wo man sagt, so, oh ja, okay, nein, sondern was ich eigentlich sagen will, ist Dank.
Ja.
Also wenn für mich jetzt jemand fragt, weil ich habe ja gesagt, so ist mir begegnen oft zwei Reaktionen, ich weiß nicht, ob ich das pack, also so dieses Herausforderung, Überforderung Thema und das zweite ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass es total liebevoll und kraftvoll ist, wenn man Danke sagen kann. Also man kann natürlich mit Blick auf die verstorbene Person Danke sagen, also wenn man Kind oder Enkel ist, dann kann man natürlich sagen, danke für das Leben, ohne dich gäbe es mich nicht. Ja. Das geht natürlich so die Grundaussage. Dann gibt es Dankbarkeit für die Erinnerungen, für das, was man alles bekommen und ermöglicht bekommen hat. Ich finde, es gibt aber auch, und das habe ich gelernt, immer, also zum Beispiel, wenn Pflege oder im Vorfeld ganz präsent war oder Krankenhausaufenthalte, Reha, dass es ja immer ein Netzwerk gab. Also es gab ein Netzwerk an Nachbarn, an Freundinnen und Freunden, Familienangehörigen, die Essen gebracht haben, die Fahrdienste gemacht haben, die Besuche gemacht haben. Dann gab es jemanden, der irgendwie mit Krankheit gar nichts zu tun haben wollte, aber der hat gesagt, komm, ich schneide euch die Hecke.
Ja.
So, und dieses Netzwerk sichtbar zu machen und diesem Netzwerk Danke zu sagen, weil ganz oft, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber uns haben so viele geholfen und irgendwie würde ich mich am liebsten bei jedem Einzelnen bedanken.
Ja.
Und dann liegt es so für mich, und deswegen sage ich das jetzt auch hier im Gespräch mit dir, Fabian, deswegen liegt es für mich auf der Hand, wenn es darum geht, möchte ich etwas sagen und ich stelle fest, ja, stimmt doch, eigentlich möchte ich das und ich dann vielleicht feststelle, ich weiß nicht was, dann würde ich immer sagen, warum nicht den Menschen Danke sagen, die rund um Pflege oder auch rund um den Tod und Erledigungen so einfach da waren. Und ich habe das jetzt schon mehr als einmal erlebt, dass dann Angehörige relativ am Anfang, also den Auftakt mache ich begrüße, mache den Raum auf, aber wenn dann relativ früh am Anfang die Angehörigen, also zum Beispiel die Frau des Verstorbenen sagt, liebe Leute, ihr wollt euch einfach Danke sagen, ne? Und dann auch sagt fürs Fahren, fürs Kochen, fürs Heckeschneiden. Und plötzlich merkst du, dass irgendwie alle, die da sind, fühlen sich gesehen, fühlen sich angesprochen, fühlen sich gemeint. Und das dreht die Atmosphäre so krass ins Liebevolle, dass es irgendwie danach fast wie von alleine läuft, weil irgendwie so viel Liebe im Raum ist. Es klingt kitschig, es ist aber sogar noch viel schöner, als ich es mit Worten überhaupt ausdrücken kann. Also, was sage ich? Dank. Ja, und das kann schon super kraftvoll sein.
Das stimmt. Da könnten wir jetzt ja eigentlich schon den Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer anschließen.
Ich würde noch eine Anekdote dazu legen, Fabian, weil ich die so witzig fand. Die hat jetzt gar nicht mehr mit der Trauerfeier per se zu tun, aber weil wir am Anfang diese neuen Formen im Bestattungswesen hatten, ist mir noch eingefallen, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du die Asche nach der Kremierung erstmal mit nach Hause nimmst. Und das darf man ja in Deutschland eigentlich nicht, weil es ja den Friedhofszwang gibt oder den Zwang, eine Grabstätte zu haben. Und da ist so der Trick oder der Lifehack, da ist, sagen viele sagen, gut, ich gehe in die Schweiz beziehungsweise buche in der Schweiz ein als Grabstätte eine Almwiese und auf dieser Almwiese verstreue ich dann die Asche. Und die Zeit, die dann quasi vergeht, bis man, also man nimmt die Asche nach dem Krematorium nach Hause und dann sagt man so, und dann bringe ich sie in die Schweiz. Aber wie lang dieser Zeitraum dauert, bis du sie in die Schweiz bringst, der ist relativ. So. Ja? Und das ist so ein bisschen der Lifehack, den dann viele sagen, ich möchte die Asche und die Urne auch noch eine Zeit lang zu Hause haben. Und ich war mal bei einer Frau, die Trauerfeier für ihren Mann organisiert hat, und dann hat sie in der Wohnung schon gesagt, guck jetzt, Herr Knöller, da habe ich schon Platz für ihn. Da kommt er nach. Und das ist auch voll schön. Ne? Die hat quasi das alles schon vorbereitet und überlegt gehabt. Und dann, und das fand ich einfach so erfrischend, weil das war eine ganz herzliche Frau und auch eine ganz herzliche Beziehung. Aber die hat dann auch gesagt, irgendwann, wenn es mir langt oder wenn er nicht mehr gut tut, dann kommt er in Schweiz.
Ja.
Und das finde ich irgendwie so, das ist mir als Bild geblieben. Und da denke ich ganz oft dran, so, wenn immer jemand sagt, so, ich würde irgendwie die Asche genommen nach Hause haben. Ja, ich finde dieses Modell wunderbar. So, ich habe schon seinen Platz, aber wenn er irgendwann, wenn er mir auf Nerven geht oder wenn er nicht mehr gut tut, dann kommt er in Schweiz.
Ja. Sehr gut. Ich versuche jetzt mal so wieder Markus Lanz Moderatorenschule Übergang zu schaffen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir euch heute gut getan haben, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalässt auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens, wo auch immer ihr uns hört. Oder wenn ihr auch diesen Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldungen, über eure Kommentare. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine E-Mail, ihr findet unsere Homepages und darunter dann auch die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Schreibt uns.
Schön war's, Fabian. Und wir hören uns bald wieder im Gesprächsraum für Leben und Tod. Und bis dahin, viele Grüße. Jetzt weiß ich es ja wieder, nicht Ludwigsburg, sondern viele Grüße zu dir nach Remseck. Ja,
danke dir. Liebe Grüße zu dir nach Tuttlingen.
Tschüss.
Macht's gut.